Ich danke euch, ihr seid wieder dabei, wenn es jetzt weitergeht in unserer Reihe der Offenbarung. Und wir wollen uns die Gemeinden speziell angucken, aber auch immer so ein bisschen Hintergrundinformationen auch zeigen, manchmal mehr, manchmal weniger, damit man nicht nur da an dieser einen Stelle stehen bleibt. Ich hatte euch ganz zu Anfang auch diese, ich sag mal, Liebesklammer Gottes vorgestellt. Und zwar heißt es dort, Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und segnet alle, die sie hören und befolgen. Also das ist, finde ich, super, dass ich das so darf und daran teilhaben darf. Und es geht noch weiter, am Ende in Kapitel 22 heißt es, glücklich ist, wer an der prophetischen Rede in dieser Schriftrolle festhält. Also der sagt, ja, das will ich festhalten. Das ist das, was Gott gesprochen hat. Wir finden in unseren drei Gemeinden drei Feinde, könnte man sagen. Drei große Hindernisse. In den ersten beiden Gemeinden in Ephesus und Laodicea hat man eher so den Eindruck, es ist reich, es ist satt, aber es ist so ein bisschen ohne Jesus. Jesus ist ganz, ganz klein geworden oder vielleicht nur noch ein Schimmer. Aber er ist nicht mehr präsent, er ist nicht mehr, um das sich alles dreht. In den beiden anderen Gemeinden, wo wir heute eine von uns anschauen, in Smyrna und Philadelphia, gibt es Verfolgung, da gibt es Druck von außen. Da ist man arm eher, aber man ist reich, reich an geistlicher Kraft, reich an Liebe Jesu, reich an Christus. Und in der dritten Gemeindeform, die wir uns auch noch anschauen, Pergamon, Sardes und Thyatira, muss ich mal wieder, Thyatira, so, da ist man in Gefahr, Götzendienst zu betreiben, heidnischen Gebräuchen nachzugehen. Da ist dort eine starke Gefahr. Also falsche Lehren, Verfolgung, Gleichgültigkeit bedrohen die Gemeinden und manche waren kurz vorm Auseinanderbrechen. Dass die Gemeinde dann ja das Licht weggenommen bekommt. Zwar immer noch Gemeinde Jesu ist, aber nicht mehr leuchtet für ihn. Johannes muss eine Autorität gewesen sein. Heute gibt es große Diskussionen darum, war denn der Johannes der Schreiber? War das nicht einer seiner Jünger oder ein Mensch aus Ephesus? Warum? Alle frühen Kirchenväter, alle Zeugen der ersten 1, 2, 3 Jahrhunderte haben immer gesagt, nee, es war Johannes. Es war der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der Johannes, der die drei Briefe geschrieben hat und der Johannes, der auch die Offenbarung geschrieben hat. Es gibt schon mal so eine Anmerkung, dass das Griechisch ein bisschen anders ist, nicht so sauber, nicht so glatt wie im Johannesevangelium und in den ersten Johannesbriefen. Aber bedenkt, er ist ja auch schon älter geworden. Und er steht für Jesus. Und er wurde verbannt auf die Insel und Gott spricht zu ihm und sagt, schreibe diesen Brief. Sende ihn an die Gemeinden. Sende ihn, damit die Leute hören, was ich denke, was ich fühle, was ich ihnen sagen will. Nun, der Autor stellt sich vor, der Erste und der Letzte, der tot war, so, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Also wenn man das mal so verinnerlicht und mal diesen Satz oder diese Aussage, diese Zusage Gottes hier an dieser Stelle mal so sacken lässt, ja, der Erste, der Letzte, der tot war, aber wieder lebendig geworden ist. Der spricht hier und der spricht auch zu dir und mir. Und wie ich schon zu Anfang gelesen habe, wer einmal das nachverfolgt hat und das erste Kapitel nur gelesen hat, wie Johannes versucht, die Begegnung mit Jesus zu beschreiben, der weiß, hier geht es nicht nur um den kleinen Taschen-Jesus, den wir ab und zu mal rausholen und gucken, ist er noch da. Nein, es geht um diesen Jesus, der leuchtet. Und der Kraft und der Macht hat. Und der auch dem Propheten Daniel und anderen schon ähnlich erschienen ist. Und sie hatten ja nur deutsche nicht, aber menschliche Worte. um dieses Ereignis zu beschreiben. Also es geht nicht nur um ein bisschen christlich sein, sei mal lieb, gib mal ein bisschen was, ein bisschen Humanismus, obwohl der Humanismus praktisch der kleine Bruder der Reformation war und sehr stark auf Bildung und Freiheit gesetzt hat, gegen den Klerikalismus, der nur die Dogmen verteilte, immer wieder aufwärmte und immer wieder platzierte und ja, mit den Menschen gestaltete. Die Gemeinde, sie ist eine kleine Gemeinde oder sie ist keine Gemeinde wie in Ephesus und Laodicea, obwohl Smyrna auch eine Hafenstadt ist und während der römischen Herrschaft besonders schön gewesen sein soll. Wenn man auf der Landkarte guckt, der muss nur nach Izmir gucken. Dort ist die Stadt gewesen und Izmir hat heute 2,2 Millionen Einwohner. Einer der berühmtesten Bewohner war Bischof Polycarp. Er starb als 100-Jähriger den Märtyrertod. Als 100-Jähriger. Ist ja auch irgendwie, wieso tötet man noch einen 100-Jährigen? Ne? Allzu lange wird er ja nicht mehr brauchen. Weiß man aber ja auch nicht. Aber das hat es berühmt gemacht. Sie sind arm. Möglicherweise eher aus der unteren Schicht. Tagelöhner, Schichtarbeiter. Verlust von Gütern vielleicht auch durch Plünderung oder Enteignung. Wir sehen das jetzt auch wieder in, naja, Europa ist ja schon fast geprahlt, ja. Wo Menschen, die nicht passen, enteignet werden. Auch etwas, was die Nationalsozialisten und andere gut drauf hatten. So eine Gemeinde erlebt die Feindschaft, erlebt den Spott und erlebt, dass die Gemeinschaft gegen sie ist. Die spüren das. Die Kinder spüren das, wenn sie zur Schule gehen. Die Erwachsenen spüren das. Es ist Feindschaft. Aber das sind Ruhmestitel. Ruhmestitel für Bedrängnis, Armut und Lästerung. Hier wird auf etwas angespielt, wo es heißt, die Synagoge des Satans. Manche wollen hier schon so eine Art Antisemitismus der Bibel festhalten. Aber war Johannes ein Judenhasser? Jesus ein Judenhasser? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, aber es werden hier wohl Menschen angesprochen, die die Christen verfolgen und von daher keine Kinder Gottes mehr sein können. So, und jetzt die Verse. Kapitel 2, 8 bis 11. Schreibe diesen Brief der Engel der Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten und sich als Juden ausgeben, aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Fürchte dich nicht von den Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet 10 Tage lang verfolgt werden. Aber bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Erkennbar ist ein Kind Gottes oder des Teufels, wer nicht nach Gottes Willen handelt und seinen Nächsten nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. So schreibt es Johannes in seinem Brief, 1. Brief, Kapitel 3, Vers 10. Es gibt eine begrenzte Versuchung, 10 Tage. Es gibt Druck von außen. Wer will in so einer Gemeinde Mitglied sein? Wer will das mittragen, miterleben? Bevor ich mich ein wenig weiter zu meiner Zielaussage bewege, möchte ich euch mal mit hineinnehmen ein Stück, was weltweit passiert. Es ist viel in Bewegung überall auf dieser Welt. Ich habe mir mehrere Informationsquellen hier bedient, auch säkulare, also Leute, die Zeitschriften geschrieben haben. Und sehr, sehr spannend, was passiert. Das Erste, der Atheismus schrumpft. Was einmal eine große Idee gestartet ist, wo alle dachten, so, jetzt wird die ganze Welt befreit von Religion, hat nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil, es gibt immer weniger Atheisten, also Leute, die Gott verneinen, die nicht an Gott glauben. Interessant ist auch, dass der Atheist eher intolerant ist und viele haben nicht die Fähigkeit, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Aber er hat deutlich negative Spuren hinterlassen. Es gibt keine Religion in dieser Welt, der mit Abstand die gottesfernste Religion dieser Welt ist, und das ist der Osten unseres Landes, der neuen Bundesländer. Mehr als 50% haben gesagt, ich glaube nicht an Gott. Das ist ein Rekordwert. Das gibt es nirgendwo auf dieser Welt. Das hat der Atheismus dort geschafft. Und ich hatte einen Pastorenkollegen, der hatte 7 Gemeinden und der hat so viele Kilometer gefahren. Ich meine, ich fahre ja schon viel, aber wie der gefahren. Und dann kam er in irgendwelche Gottesdienste und wenn dann 4 saßen, fand der Gottesdienst statt, wenn 3 nicht. Da zählte er aber schon zu nur der Organist. Ja, solche Bilder gibt es dort. Das ist unglaublich, aber wahr. Die Kenntnis von Riten nimmt ab und die wenigen sonntäglichen Gottesdienstbesucher wirken zunehmend exotisch. Kann ich mir auch vorstellen. Guter Freund von mir, der auch mal einige Zeit hier Jugendarbeit gemacht hat, heute Pastor ist, hat in Berlin eine Gemeinde mit aufgebaut. Das war auch so eine Gemeinde, Riesengebäude, war so ein bisschen Oldie, ne? Und waren mal 300, 400, 500 Mitglieder, jetzt kamen noch so 30. Dunkel gekleidet, sonntags 9:45, in der Woche war nichts los, sonntags 9:45 kamen einige so an, gingen durch so einen Tunnel durch, hinten in den Gottesdienstraum, das stammt noch aus der wilhelminischen Zeit, weil man nicht vorne bauen durfte als Freikirche, und dann gingen die 10:50 wieder weg. Und die Leute, die gesagt, was ist das denn da für eine Gruppe? Und dann singen die noch so komisch. Also so hat es dort auch gewirkt. Malte Lemming, ein Schreiber, ein sehr interessierter und informierter Mensch, fragt, ist die christliche Religion, Deutschland, Europa, dabei, sich in ihre Restbestände aufzulösen? Was meint ihr? Sind wir dabei, uns unsere Restbestände aufzulösen? Das ist möglich. Das ist durchaus denkbar. Ich nehme euch einmal mit hinein, was auf dieser Welt passiert. Schaut mal, das könnt ihr, glaube ich, auch sehen, was grün unterlegt ist, da wächst was. Was dann ein bisschen schwächer ist, da bleibt. Was rot unterlegt ist, da gibt es Abfluss, Niedergang, immer, immer, immer weniger. Und ihr seht schon an der Weltkarte, wo wir hier so stehen. Vor 100 Jahren lebten mehr als 80% der Christen in Europa und Nordamerika. Heute wohnen von 2,2 Milliarden Christen mehr als 2/3 in Asien, Afrika und Lateinamerika. Unglaublich. Eine totale Umkehrung, erst Europa das Zentrum, da waren die ganzen Gläubigen 80% und jetzt haben wir es genau umgekehrt in allen anderen Erdteilen und Weltteilen. Das liegt auch mit an unserer Mission. Das muss man sagen. Das ist daraus entstanden. Dort gießt sich der Reichtum aus. Stark wachsen tun Katholiken, aber eben auch die Pfingstkirchen wachsen ungeheuer. Mittlerweile rechnet man mit über 500 Millionen, die in Pfingstkirchen zum Glauben kommen und dort Jesus Christus kennenlernen. Wir natürlich auch irgendwie, Baptisten, Methodisten, so ein bisschen so diese evangelikale Richtung. mit unserem Bibelverständnis, mit unserer Bindung an Jesus Christus. Man muss sich mal vorstellen, Prognosen, wenn die Welt sich so weiterentwickelt, prognostiziert für 2040, dass alleine 1 Milliarde Mitglieder in Pfingstkirchen geben wird. Ist das nicht toll? Also ich persönlich bin total begeistert, weil ich merke, Mensch, was ist bei uns los? Aber woanders ist richtig was los. Der Geist Gottes wirkt. 2,2 Milliarden Christen in 42.000 Konfessionen. Wir sind eine davon. Manchmal ist ja so ein bisschen so, denken ja einige, wir wären die Besten, aber das glaube ich so nicht. Auch das Papsttum bewegt sich. Johannes Paul II. War seit mehr als 450 Jahren der erste nicht-italienische Papst. 2013 ist das katholische Oberhaupt, also Franziskus, der erste aus Lateinamerika. Gut möglich, dass wir bald einen farbigen, einen aus Afrika haben. Weil in Afrika, da brummt der Glaube. Das wäre noch spannend, wenn ich das erleben dürfte. Einen farbigen Papst. Das wäre gut. Das ist unglaublich, was gerade passiert. Wo passiert es? Viel in der Unterschicht. Auch in klaren Botschaften. In eindeutigen Aussagen zu Jesus Christus. Und nicht alles irgendwie austariert und irgendwie nochmal irgendwie geglättet, nivelliert, so ein bisschen so, ja, dann müssen wir nicht so genau sehen und so. Nein, nein, es ist ganz klar. Und wenn du in Afrika zum Glauben kommst, dann weißt du etwas von den Geistern. Dann weißt du etwas von den Drogen. Dann weißt du etwas von den Mächten. Das wissen wir hier auch, die, die damit Erfahrung machen. Nur andere eben nicht. Es ist deutlich, wann du glaubst und wann du nicht glaubst. Nun, diese Entwicklung bleibt nicht ohne Widerspruch. Im Gegenzug hat es noch nie so viele Christen gegeben, die Verfolgung leiden müssen. Wir sprechen heute über 100 Millionen Menschen und bitte lasst uns das nicht so abspulen. Wir haben auch Christenverfolgung in der Welt, sondern bedenkt immer, das sind Menschen wie du und ich. Mütter, Väter, Oma, Opa, Tante, Onkel, kleine Kinder, Säuglinge, ganz gleich. Sie werden verfolgt, behindert, gemobbt, enteignet, entwertet und getötet. Das ist die andere Seite der Medaille. Hier einmal eine Landkarte von Obendorf. Die bringen jedes Jahr einen sogenannten Index heraus, um zu sagen, wo werden die meisten Christen verfolgt. Das ist immer, fast schon in den letzten Jahren so, immer Nordkorea. Unsägliche Berichte, was dort mit Menschen gemacht werden, die nur das Verbrechen begehen, an Christus zu glauben. Nicht der Juche-Religion anhängen, nicht Kim Jong-un und wie sie alle da irgendwie heißen und irgendwie merkwürdig aussehen für uns, ja, so mehr oder weniger gottähnlich anbeten. Somalia, Afghanistan, Pakistan, Sudan, viele muslimische Länder leider. Aber auch Myanmar, buddhistisch, ja, trotz Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin. Da denkt man doch, in so einem Land müsste das dann anders werden, wenn so jemand an der Macht ist. Wie gesagt, von den genannten sind die meisten muslimische Länder, aber auch hier müssen wir aufpassen, unbedingt. Denn es geht auch oft um Macht und Besitz. Und es gibt nur ganz wenige, die der Macht widerstehen können. Es ist immer wieder so, dass manche Leute auch gut starten, oft aus der Unterschicht, verstehen, was die Leute meinen, aber dann an der Macht einbrechen, dann zu Diktatoren und Despoten werden. Bei der Macht seine Prinzipien beizubehalten, das fängt schon auf mittleren Führungsebenen, vielleicht schon als Vorarbeiter an. Da seine Prinzipien beizubehalten. Unsere Christen lebten im damaligen Kaiserreich. Auch da ein paar Informationen. Eigentlich war die römische Götterwelt sehr vielfältig. Es gibt eine kleine Auswahl, ihr habt ja auch schon mal gehört, so Zeus und so, die auf dem Olymp dann regieren. Aber es gibt auch eine riesige Anzahl von Göttern und auch Menschen konnten Götter werden. Ich habe kein richtiges Bild gefunden, ich dachte, das wird so ein bisschen erhellen, wie, was da so los ist. Und auch in der Bibel werden uns die Griechen so vorgestellt, dass sie einmal Paulus und Barnabas und einmal Paulus zum Gott machen wollen. Wo sie Wunder tun, wo Paulus eine Schlange nicht beißt, eine giftige Schlange, und sie sagen, ah, du bist Gott. Und er sagt, ich bin kein Gott. Hört auf! Ich spreche von dem Gott. Götter sind nicht nur in menschlicher Gestalt, sondern auch ihre Lebensweise ist menschlich. Wer da mal, auch im Geschichtsunterricht, wer da mal das gelesen hat, da gibt es ja immer irgendwie Streit und Intrigen und dann ist der gegen den und der gegen die und so. Also es ist alles stark ineinander verwoben und man müsste eigentlich denken, boah, da passt ja Jesus noch ganz gut rein. Ja, für den einen oder anderen Römer schon, aber eben auch nicht. Man hatte so ein Stück gelernt, so Abkommen mit den Göttern zu treffen. Mal so Räucheropfer, bestimmte Feste. Und dann haben wir einen Deal gemacht und er tut mir was Gutes. Es gibt ja keine richtige griechisch-römische Religion und auch keine richtige Theologie, die so festgehalten ist in Büchern oder einen beruflichen Priesterstand. Wir finden mehr als 4000 Götter vor, und 182 Kaiser beanspruchten für sich göttlichen Status. Ich meine, das kennen wir auch. Ich habe gerade schon Beispiel aus Nordkorea genannt. Ne? Manche wollen ja auch gleich mal Großmogul werden oder so. Ja. Aber das ist schon hart. Auferstehung. Und jetzt müssen wir gut hören. Auferstehung und ein mögliches Endgericht hatten in dieser Götterwelt der Antike überhaupt keinen Platz. Das gehört überhaupt nicht dazu. Und deswegen ist es für sie auch Unsinn, wenn Paulus etwas von Auferstehung redet. Was will der Mann? Im Kaiserkult ging es nicht um Anbetung, sondern um Loyalität und Huldigung. Ein Deal, den jeder mit seinen Göttern immer irgendwie auch machte und herstellte. Aber wer die Götter nicht anerkannte, der konnte zum Tode verurteilt werden. Wie zum Beispiel dieser berühmte Sokrates. Christen und Juden haben eine andere Vorstellung. Sie wissen von einem Schöpfergott und sie wissen für ein Leben von der Verantwortung und sie wissen von einem Endgericht, von einer Station, wo wir alle gefragt werden, was war los in deinem Leben? Und selbst friedliche und gebildete Römer haben den Christen keinen Wohlwollen entgegengebracht, kein Wohlwollen. Sie beschreiben sie als hartnäckig, widersetzlich, wahnsinnig und Tollheit. Dass sie nicht dem Kaiser huldigen. Und davor mussten sie dann oft sterben. Genauso wie heute Menschen sterben, wenn sie Kim Jong-un nicht anbeten, ihn nicht huldigen, wie auch immer in dieser Jure-Religion. Aber diese Vielgötterei wurde in der Antike als Stärke ihres althergebrachten Glaubens verstanden. Kommt uns das ein bisschen bekannt vor? Sag doch mal ehrlich, setz dich doch mal an so einem Stammtisch und sag, du, ich glaube an die Auferstehung. Ich erzähle dir noch was anderes. Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat. Je nachdem, es gibt auch christliche Stammtische, ich weiß, trifft man sich auch zum Bier oder zu anderen Geistlichen. Aber ist das kennen wir doch. Ja? Das ist doch in unserer Welt auch so absurd, ja? Da werden wir doch als absurd hingestellt, als Fanatisten, ja? Wenn wir das festhalten. Wir sagen, wir glauben. Und das ist uns wertvoll. Gut, in der Regel werden wir nur belächelt, aber wer weiß, ob sich das nicht auch einmal ändert. Unsere Gemeinde ist reich. Boah, also diese Stelle, die könnte ich immer wieder lesen. Du aber, du bist reich. Wir wollen alle immer so gerne reich werden und wir gucken immer auf die anderen, die mehr haben und warum eigentlich? Ist es da viel besser? Ich sag's euch, ich glaube nicht. Es gibt auch Untersuchungen über Glück und so weiter und so fort. Aber da will ich jetzt gar nicht so einsteigen. Ich will nur sagen, Gott gibt dieser Gemeinde den Stempel, du bist reich. Woran waren sie denn reich? Ich glaube als erstes an der Liebe zu Gott, an der Erfahrung zu Gott. Kein Kopfglaube, sondern tiefe Bindung, Vertrauen, trotz Leid. Ich halte fest. Und das macht stark. Und das macht reich. Und die Geschwister unter uns, die das erlebt haben, in schwierigsten Zeiten festzuhalten, sind auf einmal reich. Und die schlagen die Bibel auf und merken, oh ja, Herr, danke, dass du heute so zu mir geredet hast. Manchmal habe ich gesessen und die Bibel geküsst. Vielleicht komisch für dich. Ich habe das manchmal gemacht, weil ich merkte so in den Jahren, als ich die Bibel mehrmals durchgelesen habe, in den letzten 5 Jahren, manche Sachen waren so genial. Manchen Sachen bin ich auch verzweifelt. Aber diese Liebe zu Gott, die war dort beständig. Die Liebe zum Nächsten. Was Arme, Kranke und Schwache angeht. Ja. Wir wissen von Berichten, dass Christen selber krank geworden sind, gestorben sind und andere gesund. Sie haben sich gekümmert. Sie haben nicht im Sessel gesessen und haben mal geguckt, was sagt der Pastor heute wieder? Haben die mein Lied gesungen? Und wie sieht der schon wieder aus? Ja, gibt ja so. Ich war so, wo sind wir eigentlich? Sind wir Christen? Nein. Sie hatten Liebe und das war über alle Maßen bekannt. Und sie hatten Liebe zu sich selbst, unbedingt. Wer Gott liebt und den Nächsten liebt, muss sich selbst lieben. Das kann nicht anders. Sonst ist es verkappt. Oder es gibt ja mal so Helfersyndrom. Es sind Leute ständig und machen was. Ja? Das muss gar nichts mit Liebe zu tun haben. Oder wenig mit Liebe zu tun haben. Da kann auch ganz viel so ein innerer Antrieb dahinter stecken und auch so eine Art Selbstbeweihräucherung, so eine Selbstbefriedigung. Guck mich an, ich kann doch, ich mach doch. Es hat gar nichts mit wirklicher Liebe und Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu tun. Ich habe noch gelesen, nirgends täuschen sich die Gläubigen so wie die Treuen, weil der Teufel immer wieder Fallen baut. Sie hatten keine Bibel unterm Arm, aber den Heiligen Geist in ihren Herzen, ihren Seelen und in ihren Leibern. Sie boten eine echte Alternative zum Vielgötterglauben, der für die Menschen zum Deal war, aber der sie letztlich nicht befreite und immer Angst um sie herum war. Müsst euch mal so Berichte anhören, im Animismus, wenn man an dem Baum nicht vorbeigehen will oder schnell noch was hinlegt, weil einen der Fluch treffen könnte. Wir lachen drüber, aber es war so und es ist auch zum Teil noch so. Aber sie brachten den Sohn Gottes im Spiel, der ist, der war und der kommt. Die Gemeinde wächst und wuchs und wuchs und immer mehr kamen zum Glauben. Bis hin, dass das Christentum ja zur Staatsreligion wurde und ob das so nur gut war, da kennen wir ja einiges. Ihr wisst, ich erzähle manchmal von meinem ersten Pastor, der nur ein paar Witze kannte. Aber diesen einen finde ich immer gut. Kommt jemand zu ihm und fragt, ist in meiner Gemeinde der Heilige Geist? Und er fragt ihn, kommen denn Leute zum Glauben? Nö. Schmeißen sie die Fensterscheiben ein?
Nö, auch nicht.
Ja, denn wo kein Heiliger Geist sei. Ist natürlich plakativ, aber sagt was aus. Gott sucht das Verlorene. Und wir können Berichte anhören, in denen Christen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, wo sie Heilungen erleben, wo sie manchmal Stunden auf der Erde liegen, vor der Heiligkeit Gottes es nicht auszuhalten, nach oben zu gucken. Wo sie eine Kraft spüren, von denen die Intellekt oder wir intellektuelle Christen hier in Europa kaum eine Ahnung haben, was es bedeutet, dem lebendigen Gott zu begegnen, so wie es Johannes tat. Aber es bleibt auch die Not, die Familien, die Kinder. Und wir bekommen es ja hier besonders die, die bei den Menschen sind, die durch Flucht und Vertreibung zu uns gekommen sind, wie sie ihre Geschichten erzählen. Oder jetzt in Syrien, wo es gibt kaum eine Familie, die nicht etwas verloren hat. Eine Menschen, eine Familie. Jeden Tag aufs Neue dieser Druck. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Also halte am Glauben fest bei allen Niederlagen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Sei bereit, wir haben oft Angst. Ich merke immer wieder, in uns schlummert so eine Angst, Gott könnte uns etwas nehmen. Weißt du was? Vielleicht will er das sogar. Aber das, was du ihm gibst, wird er viel mehr wiedergeben. Das haben die Menschen auch erlebt, von denen ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, darüber zu berichten. Wer siegreich ist, den wird der zweite Tod nichts anhaben können. Also der wird nicht entweder ausgelöscht oder ewig in der Hölle sein. Das ist nicht so ganz klar, was die Bibel hier so sagt. Es gibt unterschiedliche Stellen zu, da haben wir auch mal drüber gearbeitet. Aber der zweite Tod ist auf alle Fälle das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Das ewige Leben bei Jesus Christus, das ist das Schönste, das Beste, was dir und mir passieren kann. Amen. Amen.